Das ist einfach nochmal ein klares Zeichen. Man hat sich also nach diesem grandiosen Sieg, der er ja war, dieses 1:0 im Ostduell gegen Dynamo Dresden, nochmal hingehockt, hat nochmal alles ausgetauscht und vielleicht ist das auch, egal ob es beim Italiener war oder am Ende in der Bar bis nachts, sonst wann, der Wendepunkt in der Saison.
Bartkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.
Der Bartkurvenversteher meldet sich mit einer neuen Folge zurück. Die Brust der HFC-Profis dürfte gerade so breit sein wie lange nicht, denn es ist die Woche nach dem Derby-Sieg gegen Dynamo Dresden. Und über das Spiel werden wir, Marius Rudolf, das bin ich, und mein lieber Kollege Stefan Weitling gleich sprechen. Hallo Stefan, wie breit ist deine Brust nach diesem Spiel? Du hast das Spiel ja live für den MDR kommentiert. Ist sie breit, ist sie nicht breit? Sag's uns.
Naja, also die ist nicht breiter als sonst, glaube ich. Also interessante Einstiegsfrage. Was soll ich darauf antworten?
Nee, ich wollte auch nur wissen, wie es dir geht jetzt nach
dieser Woche. Nee, mir geht's gut. Mir geht's gut sozusagen. Aber die Brust wird eher breiter durch Liegestütz und Klimmzüge als durch HFC-Spiele, muss man auch ehrlich sagen.
Die Spieler haben zumindest sich sportlich betätigt. Da könnte es tatsächlich so sein, dass die Brust dadurch ein bisschen breiter geworden ist. Ansonsten ist es dann doch eben nur ein Bild. Für euch, wir zeichnen auf am Dienstagvormittag. Es ist jetzt kurz nach 10:30 und wir sprechen natürlich gleich auch noch über das bevorstehende Spiel in Münster gegen die beste Rückrundenmannschaft der dritten Liga. Beginnen wollen wir aber natürlich mit dem Derby gegen Dynamo Dresden und Dynamo-Trainer Markus Anfang. Also wir fangen mal, auch wenn wir jetzt über Anfang sprechen, fangen wir mit dem Ende an. Der hat nach dem Schlusspfiff gesagt, es war ein Kampfspiel, das mit Fußball wenig zu tun hatte. Wie hast du das Spiel gesehen?
Also da gehe ich nicht ganz mit. Das ist keine treffende Einschätzung, vor allem nicht für die erste Halbzeit. Da muss man ja sagen, dass Halle Dynamo Dresden eine halbe Stunde lang wirklich dominiert hat. Erst dann hat sich Dynamo so ein bisschen reingerobbt in diese Partie. Halle hat gedrückt, gedrängt, sie haben Chancen gehabt, sie haben den Elfmeter rausgeholt und das schafft man, glaube ich, nicht, indem man einfach nur kämpft, sondern da muss man auch Fußball spielen. Zudem war es so, dass Philipp Schulze, glaube ich, nicht eine richtige Parade zeigen musste. Also spricht auch eher dafür, dass Dresden eher gekämpft hat und nicht der HFC, so wäre es eher besser gewesen, vielleicht zu formulieren. Es gab natürlich in der zweiten Halbzeit, so ab Minute 55 bis zum Tor, war es ein bisschen ruhiger. Da lief nicht viel bei beiden Mannschaften nach vorn zusammen. Also wollte Halle, glaube ich, auch gar nicht so viel nach vorn riskieren. Also insgesamt war es ein intensives, unterhaltsames Fußballspiel mit einem großen Finale. Also dass da nur gekämpft wurde, dass es nur ein Kampfspiel sei, das ist Quatsch. Kämpfen gehört immer dazu. Also es ist immer ein Kampfspiel irgendwo. Ja.
Stellt sich die Frage, warum der HFC dieses Spiel gewonnen hat, und ich möchte dir eine Antwortmöglichkeit vorgeben. Unser lieber Kollege, ja. Oliver Leiste, du wirst dich an ihn erinnern, viele andere sicherlich
Oliver,
auch.
Oliver, wie heißt er nochmal? Oliver, wie weiter?
Leiste. Hat, glaube ich,
ach, Oliver Leiste.
Sechs Jahre lang diesen Podcast hier gehostet mit dir zusammen. Der hat mir nach dem Spiel geschrieben und gesagt, dass er zum ersten Mal in dieser Saison ein HFC-Spiel geschaut hat. Also war Olli der Glücksbringer, der das Derby entschieden hat, und sind wir ihm zu ewigem Dank verpflichtet? Das ist die Frage.
Das ist eine gute Frage, die kann ich nicht beantworten, sonst würde ich auch so eine Wahrsagerbude aufmachen, weiß ich nicht. Ich freue mich, dass er es geschaut hat, hat sich auf jeden Fall gelohnt, wenn er immer noch so ein bisschen Sympathien für den HFC hegt, davon gehe ich mal stark aus. Also sie haben es gewonnen, weil sie, glaube ich, einen Top-Match-Plan hatten. Also man muss ja wissen, das Spiel davor, was Dynamo absolviert hat, das 2:2 gegen Rot-Weiß Essen, das war ein Feuerwerk in der Offensive. Mehr als 30 Torschüsse, aber eben nur 2 Tore erzielt, regulär. Super Chancen rausgespielt und damit hatte man auch in Halle gerechnet, ne? Und Sretoristic hat das Team aber gut eingestellt. Sie haben gewusst, Dresden ist vor allem über die Flügel stark. Da haben sie mit Zimmerschied und mit Borkowski 2 Spieler, die das 1 gegen 1, ja, lieben, die das mögen, die das immer wieder spielen wollen. Und da hat sich Halle klasse gewehrt, hat sich da immer gut positioniert. Meistens haben sie diese Flügelstürmer gedoppelt, also Lofolomo oder Landgraf sind dann eben auf die linke beziehungsweise rechte Seite rausgerückt. Dann hat man in der Halbzeit nochmal umgestellt. Lofolomo hat sich in der ersten Halbzeit immer so ein bisschen rauslocken lassen, also hat immer so rausgeschoben. Das hat man dann auch abgestellt, dass er eben das nicht macht. Man hat also gut reagiert. Sretoristic meinte nach dem Spiel zu mir, das kann man nur machen, oder das geht nur, wenn man Eier hat. Also er war auch sichtlich stolz drauf. Und das war ein Punkt, dieser gute Matchplan. Und dann natürlich die Effektivität. Dominik Baumanns 2. Chance in dem Spiel. Geiler Kopfball, geile Flanke. kann man nur sagen, besser geht's nicht.
Ich bin trotzdem dafür, dass wir Olli sagen, dass er die restlichen Spiele diese Saison auch noch guckt.
Na, das auf jeden Fall. Da stand auch in seinem Vertrag drin, der ist ja nicht raus, auch wenn er nicht mehr moderiert oder nicht mehr der Host ist. So wie's.
Und die Statistik, ja, muss ich auch nochmal, ich unterstreiche nochmal, die Statistik, ja, spricht ja auch für ihn, also in den 6 oder 7 Jahren, die es ja fast waren, ist der HFC ja auch nie aus der dritten Liga abgestiegen. Von daher, wir setzen auf, ja, Olli und natürlich, mhm, auch ein bisschen darauf, dass der HFC das selber gut hinkriegt. Wenn man so ein Derby gewinnt, dann ist die Freude natürlich groß. Und ich frage mich, Stefan, wie hat der HFC sich denn vielleicht danach noch selber belohnt? Also haben sie noch irgendwie gefeiert?
Ja, ja, ja. Also es war ja erstmal sehr, sehr laut in der Kabine. Also die Musik wurde richtig hochgedreht. Das hat dann den einen oder anderen Dresdner Spieler genervt. Es gab ja dann auch die Schlagzeilen, dass es so einem Wortgefecht kam zwischen Niklas Kreuzer und Heiko Scholz. Aber das stimmte gar nicht so. Es war eher so zwischen Markus Anfang und Niklas Kreuzer. Es war wohl so, dass Markus Anfang dann Niklas Kreuzer so ein bisschen, so sagt Kreuzer, ja, angemacht hat, in Anführungsstrichen, also ein bisschen provoziert hat. Ristisch hat auch gesagt, lass dich nicht provozieren. Da gab es halt dieses Wortduell, aber das ist alles wieder vergessen. Auch Tom Zimmerschied hat sich inzwischen wieder bei Niklas Kreuzer gemeldet. Also da ist alles gut. Die verstehen sich nach wie vor. Die Mannschaft hat danach sich auf den Weg gemacht, zum großen Teil nach Leipzig. Sie waren beim Italiener Essen und haben dann den Abend beziehungsweise die Nacht im Elsterartig ausklingen lassen. Das ist so ein Club, ne, in Leipzig. Du kennst den, das sind auch mal ab und zu bei RB-Profis, hast du gesagt.
Genau, das wurde mir auch schon zugetragen, dass die sich dort auch ab und zu mal blicken lassen.
Genau, so die ersten sind so um 1 Uhr weg und die anderen haben viel, viel weiter gemacht und das ist auch wirklich bemerkenswert, denn am Sonntag war ja individuelle Regeneration angesagt, also man hätte auch sagen können, als Spiel, okay, ich fahre jetzt lieber nach Hause, nutze die 2 freien Tage in Anführungsstrichen, aber nein, die Mannschaft war zu 80% da zusammen und das ist einfach nochmal ein klares Zeichen. Man hat sich also nach diesem grandiosen Sieg, der er ja war, dieses 1-0 im Ostduell gegen Dynamo Dresden, nochmal hingehockt, hat nochmal alles ausgetauscht und vielleicht ist das auch, egal ob es beim Italiener war oder am Ende in der Bar bis nachts, sonst wann, der Wendepunkt in der Saison, wo die Mannschaft auch nochmal zusammenfindet, weil sie diesen Moment einfach nicht nur genießen, sondern auch gegenseitig ja, nochmal durchleben einfach in so einer Gemeinschaft. Das ist nicht selbstverständlich, habe ich auch gehört, zum Beispiel von Niklas Kreuzer, der sagt, der hat auch schon oft sowas erlebt. Große Siege, aber dann ist die Mannschaft nicht komplett zusammengekommen. Also wir können das, glaube ich, so aus HFC-Sicht als sehr, sehr positives Zeichen sehen. Dann war es ganz interessant. Ich war dann selber noch in der Stadt unterwegs und habe dann zufällig Sretoristic mit Roberto Pinto und Sportdirektor Thomas Sobotze getroffen. Die waren beim Japaneressen. Also jeder hat so seine Vorlieben.
Okay, die waren also getrennt unterwegs.
Die waren getrennt unterwegs. Das also ist auch völlig okay.
Das Trainerteam, ne? Und die Verantwortlichen, ja, ja, und die Spieler.
Ja, genau. Die einen waren in Halle und die anderen waren in Leipzig.
Genau, vielleicht wollen die Spieler auch nicht, dass der Trainer und der Sportdirektor alles mitkriegen, was sie so treiben.
Das ist ja normal. Das will, also ein Trainer macht das, glaube ich, auch nicht. Also ich bin jetzt kein Trainer, ich würde niemals mitgehen. Also das ist ja, geht gar nicht. Hm?
Spielertrainer vielleicht. Nee, aber ich wollte auch, was du vorhin gesagt hast, nochmal unterstreichen. Hm? Ich habe auch ein Interview von Philipp Schulze danach noch nach dem Spiel, ja, gesehen und da hat er auch gesagt, also die Mannschaft war vorher schon gut beisammen, also gut zusammengewachsen, aber sie sind eben durch diese 2 Siege, hat er das Gefühl, immer noch mal ein Stück weiter zusammengewachsen und das ist ja einfach auch so, ne? Wenn du Erfolg zusammen hast, dann verbindet das natürlich nochmal sicherlich ungemein und mal gucken, wie gut das dann auch am nächsten Wochenende zum Tragen kommt. Ich würde gerne bei Philipp Schulze nochmal kurz bleiben. 27 ja. Spieltage hat es gedauert, bis der HFC das erste Mal dieser Saison 0 gespielt hat. Das war gegen Lübeck am vorletzten Spieltag nun. Nun hat es direkt aber das zweite Mal hintereinander geklappt mit dem Sieg gegen Dresden. Das war ja auch wieder 0. Und wir hören mal kurz rein. Sretoristic ist auch guter Dinge, dass damit nun der Schalter umgelegt ist.
Wir sind deutlich wacher. Wir sind wirklich auch kompromissloser, was Verteidigen anbelangt. Und das ist schön anzuschauen und es darf ruhig weiter wachsen. Also ich glaube, dass wir auch davor wirklich gut verteidigt haben, aber eben dann immer wieder ein, zwei Chancen zugelassen, die sofort aber zu Toren geführt haben. Und wenn du dann ein paar Mal 0 spielst, dann entwickelst du ein anderes Selbstvertrauen und anders vielleicht an das wie gehe ich an die Sachen ran, eine gewisse Lockerheit und dann überlebst du ein paar Themen.
Ja, sehe ich ähnlich, zumal man ja sagen muss, dass dieses 0-1 gegen 1860 München ja aufgrund eines Standards entschieden wurde. Wenn wir das ausklammern, ist der HFC sozusagen seit 3 Spielen nicht aus dem Spiel bezwungen worden.
Stimmt, guter Punkt. Also schon 90, 180, 270 Minuten. Eine andere Serie wurde im Derby gegen Dresden auch beendet. Wir hatten letzte Woche drüber gesprochen. Jonas Niedfeld, bisher noch nie einen Elfmeter in seiner Karriere verschossen.
Ich habe noch nicht nachgefragt. Muss ich noch machen? Asche auf mein Haupt, sorry.
Zumindest in seiner Profikarriere, wo wir die Daten haben. Nun hat es das erste Mal nicht geklappt. Nach 9 Minuten gab es eben diesen Elfmeter. den er dann an die Latte gesetzt hat. Und da gab es viele Beschwerden von Dresdner Seite. Ich bin aber ehrlich gesagt der Meinung, dass man den auf jeden Fall geben kann. Du auch?
Ja, also Kutschke säbelt ja da Baumann die Beine weg, trifft ihn klar, aber da rangekommen wäre an den Ball, ist ja zweitrangig. Also für mich ist das ein klarer Elfmeter. Und ich finde, Jonas Niedfeld macht das richtig, also er variiert. Das ist ja eine Vorgabe auch von allen Torwarttrainern, dass man eben damit rechnen muss, dass ein Schütze immer mal eine andere Ecke schießt. Und so war es ja auch Jonas Niedfeld, der hatte ja gegen Lübeck unten links getroffen, vom Schützen aus gesehen. Jetzt hat er so halb rechts hoch an die Latte gesetzt, hat ein bisschen Pech gehabt, aber man hat auch gemerkt, das Selbstvertrauen ist da. Ich habe ihm noch keinen so hohen Elfmeter schießen sehen, die sind alle bisher flach gewesen, aber gut, ist halt Pech gewesen und war vielleicht auch gar nicht so schlecht. Also ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn der HFC so früh in Führung gegangen wäre, hätte vielleicht Dynamo auch noch ein bisschen mehr wach geküsst.
Und was mir aufgefallen ist, Stefan, Jonas Niedfeld in diesem Spiel gegen Dynamo auch mit einer besonderen Position, würde ich sagen. Also wurde als defensiver Mittelfeldspieler aufgestellt, so zumindest auf dieser taktischen Übersicht, ist aber ständig in die Abwehr eingerückt. In der Offensive spricht man ja oft von der falschen 9. War Jonas Niedfeld gegen Dresden eine falsche 6?
Oh, habe ich noch nie gehört, diese Bezeichnung. Er hat es ja auch schon gegen Lübeck so gespielt vor der Abwehr. Ich würde es mal als dynamische 6 bezeichnen. Also du hast es richtig gesagt. Also im
gegen Dynamo, die dynamische 6.
Die Dynamo, genau, 6, genau, sehr gut.
Dynamo 6.
Ja, die Dynamo 6, die wird sich verewigen in die HFC-Historie. Nein, also du hast es richtig analysiert. Also im Spiel gegen den Ball, also wenn Dresden im Ballbesitz war, da hat er sich reinfallen lassen. Als zentraler Part der Fünferkette war ja auch wichtig, da die Räume eng zu machen, möglichst wenig Schnittstellen anzubieten. Also beziehungsweise bei einer Fünferkette hast du halt weniger Abstände zwischen den einzelnen Verteidigern als bei einer Viererkette. Also die Wahrscheinlichkeit ist ein bisschen geringer, dass da ein Ball durchkommt hinter die Abwehrreihe. Und das hat er gut gemacht. Und insgesamt finde ich, er ist halt einer, der hält seine Position, der hat viel Routine, der rammelt da nicht von links nach rechts irgendwie völlig unbeholfen, das merkst du, und das hat dem Spiel auf jeden Fall gut getan vom HFC.
Und er hat eine richtig gute Leistung gezeigt und das wurde auch vom Trainer honoriert, der hatte nach dem Spiel nicht nur Niedfeld, sondern auch Beza Halimi ein Sonderlob gegeben.
Beza Halimi kann Fußball spielen und zwar außergewöhnlich gut, aber heute war nicht unbedingt das Fußballspielen ein Thema und dann auch so einen Spieler zu überzeugen, dass er auch auf andere Sachen achten muss und Gas geben muss, und das ist das, was ich weshalb ich den herausgehoben habe. Und genauso Niedfeld, das ist nicht unbedingt seine Position, aber der fragt ja nicht, wie, was, wann, warum, sondern er packt es an, krempelt die Ärmel hoch und gibt Gas. Deswegen erwähne ich die zwei.
Und Stefan, du hattest vor dem Spiel gesagt, dass du aufpassen werden musst, dass du dich nicht von der Stimmung mitreißen lässt. Also wir hören mal rein, wie gut dir das in der 83. Minute gelungen ist.
Kreuzer! Der ist gut! Der ist gut! Der ist gut! Und die Flanke kommt von Kreuzer.
Ja, ich meine, ich habe versucht, und das schreibe ich mir wirklich auf die Fahnen, und das habe ich auch, glaube ich, durchgezogen, das Ganze neutral zu beachten. Also auch Dynamo da jetzt nicht irgendwie zu kurz zu kommen lassen. Und ich habe am Ende auch ganz klar gesagt, dass für Dynamo nach wie vor alles drin ist. Es gibt noch 10 Spiele. Wenn sie gegen die Löwen am Freitag gewinnen, dann sieht es wieder richtig gut aus. Aber beim Torjubel, klar, also das ist halt die entscheidende Szene und dann denkt man auch nicht so groß nach, sondern feuerfrei einfach.
Also ich hatte da auch nicht den Eindruck, dass du irgendwie da der HFC-Kommentator bist.
Das mache ich auch nie, also bei keinem Spiel, zumindest mein Anspruch.
Und wie schon gegen Lübeck gab es mal wieder Grund genug, das Wort ausgerechnet zu benutzen. Haben wir diese Saison schon so oft gemacht und dieses Mal auch dann wieder für den HFC, so wie schon gegen Lübeck, denn mit Baumann hat ein Ex-Dynamo gegen Dynamo getroffen und die Vorlage kam ja auch von dem Ex-Dynamo mit Niklas Kreuzer und verursacht hat den Freistoß, aus dem das alles resultiert ist, dann Tom Zimmerschied, der Ex-HFC-Profi.
Ja, das ist schon irgendwie kurios, aber am Ende ist es, glaube ich, allen wurscht. Das passt irgendwie zum Fußball. Es ist oft so, ne, dass dann in solchen Situationen so eine Geschichte aufploppt, wie mit den beiden Ex-Dynamo-Spielern, wobei ja Kreuzer schon eine richtig krasse Vergangenheit hat, ja, um die 170 Spiele für Dynamo Dresden. Bei Baumann war es gar nicht so viel, aber trotzdem, er hat es super gemacht, also beide, und dann ist es auch, glaube ich, wurscht, für wen sie mal gespielt haben. Ihn zumindest.
Und von deinem Co-Kommentator Lutz Lindemann wurdest du dann auch gelobt, nachdem das Tor gefallen ist, dass du das so gut vorhergesagt hast, dass mit Niklas Kreuzer einer kommt, der ja super Flanken schlägt.
Das ist ja auch nicht so schwer, muss man auch mal sagen. Ne? Das ist ja auch keine.
Wollte ich auch an der Stelle auch sagen, ne? Da merken wir, Lutz Lindemann hört offensichtlich nicht den Bartgrubenversteher, weil sonst hätte er das schon gewusst. Aber ich will jetzt eigentlich was ganz anderes von dir wissen. Hätte Niklas Kreuzer, der ja die Vorlage zum 1:0 gegeben hat, zu dem Zeitpunkt denn eigentlich noch auf dem Feld stehen dürfen?
Also ich habe mit ihm gesprochen, er hat gesagt, er hat im Spiel das Gefühl gehabt, er spielt den Ball. Dann hat er sich die Zeitlupe angeschaut und hat gesehen, okay, dafür kann er mich schon runterstellen. Und dann hat er nochmal Babak Rafati zu Rate genommen, der ja für Liga 3 Online immer strittige Szenen vom Drittligaspieltag einordnet. Und der sagt, Kreuzer habe zuerst den Ball gespielt und das ist entscheidend. Klar, er räumt den Gegner mit ab, aber er hat zuerst den Ball berührt und deshalb bleibt es bei Gelb. Aber es war natürlich haarscharf, ne? Also das war jetzt schon ganz schön riskant von Niklas Kreuzer.
Ganz genau. Ich habe mir das auch angeschaut und Rafati meinte, wenn Kreuzer natürlich da den Spieler trifft, dann ist es keine Frage, dann ist es rot. Aber dadurch, dass er halt eben zuerst den Ball spielt und dann natürlich den Gegner noch mit umräumt, dann ist auch Gelb in Ordnung. Und Rafati war auch der Meinung, dass der erste Elfmeter keiner war. Aber nicht, weil die Aktion, in der Baumann da von Kutschke dann da umgerissen wurde, also so, ne, diesem Wischer mit dem Fuß, das wäre schon eine elfmeterwürdige Situation gewesen, aber eben vorher die Aktion, als Baumann quasi in Kutschke so ein bisschen reinspringt,
das Luftduell,
wo schon abgepfiffen werden müssen. Genau. Seine Meinung am Ende ist es dann anders ausgegangen. Wir werden uns nicht drüber beschweren. Das ist für Niklas Kreuzer wegen seiner Dynamo-Vergangenheit, wir haben es schon angesprochen, ein besonderes Spiel wird. Letzte Woche hatten wir da auch schon drauf hingewiesen und nach dem Spiel hat er das auch selbst nochmal untermauert. Da können wir auch mal kurz reinhören.
Ich habe lange Zeit meiner Karriere, fast 7 Jahre bei diesem Verein verbracht, habe sehr, sehr schöne Zeiten erlebt. Natürlich auch Party waren weniger schön, aber allesamt war das eine sehr, sehr prägende, sensationelle Zeit für mich. Und deswegen sind so Spiele gegen den alten Verein immer was ganz Spezielles.
Ja, und Stefan, wir hatten ja in der Winterpause ein paar Mal drüber gesprochen und spekuliert, dass die Rückkehr von Niklas Kreuzer der Mannschaft einen Schub geben könnte. Ist genau das jetzt passiert, dass er allein durch seine Präsenz die Mannschaft besser macht? Wir hören erst mal, was Retoristic dazu sagt und dann darfst du.
Wir haben auch andere Jungs, die Freischüsse schießen können, aber es ist einfach eine andere Präsenz, das ist einfach eine andere Selbstverständlichkeit in fast in jeder Situation. Das ist ein Junge, der zig Kilometer in den Beinen hat auf dem Platz und weiß genau, was zu tun ist. So ein Spiel mit zwei jungen Leuten, klar, sind die talentiert und haben noch eine hoffe ich, große Zukunft vor sich, aber die sind einfach noch nicht so weit wie er.
Ja, das ist aber jetzt nicht nur durch dieses Spiel belegt, das war ja auch schon gegen Duisburg ganz entscheidend. Ne? Er hat ja auch einen Anteil gehabt am Siegtreffer durch Jonas Niedfeld am wichtigen 3:2 gegen den MSV und der Trainer sagt es klar, er hat eine ganz andere Struktur, eine ganz andere Klarheit in seinem Spiel. Ich habe ihn auch beobachtet, er ist auch einer, der nicht sofort nach hinten saust bei einem langen Ball. Also er weiß ganz genau, wann muss er rennen, wann muss er nicht rennen. Er hat halt einfach diese Routine und das weiß auch die Mannschaft und das waren ja nicht nur die beiden Halbfeldflanken, die zu Toren geführt haben gegen Duisburg und jetzt gegen Dresden, sondern auch davor gab es ja gute Möglichkeiten. Das weiß die Mannschaft und ich glaube, der Mannschaft ist auch klar, wenn Niklas Kreuzer kommt, dann kommen eben diese Flanken und dann kommen plötzlich wieder neue Möglichkeiten und das ist das Entscheidende, dass man eben weiß, man kann nochmal nachlegen.
Und ich würde mit dir auch gerne noch über Tarsis Bonga reden, hatten wir jetzt auch eigentlich fast in jeder Folge, seitdem er beim HFC ist. Letzte Folge hast du gesagt, er hat Lübeck gestresst. Hat er auch Dresden gestresst?
Er hat es versucht, hat aber nicht ganz so gut geklappt wie gegen Lübeck, muss man auch sagen. Dresden ist natürlich ganz anders besetzt auf den Außenverteidigerpositionen. Da sind mit Park und Kammerknecht sind das wirklich sehr gute Verteidiger. Hat insgesamt aber ein gutes Spiel gemacht, hat sich ja 2-3 Mal durchgesetzt auf dem Flügel. Einmal kam eine scharfe Hereingabe nach innen. Und hat sich wieder völlig ausgepowert, also war sicherlich ein bisschen unauffälliger in den entscheidenden Spielszenen als gegen Lübeck, aber trotzdem mit einer guten Partie.
Nach 2 Spielen in Folge ohne Gegentor, da könnte man meinen, der HFC bräuchte Brian Behrendt eigentlich gar nicht mehr. Meinst du, er wird gerade noch vermisst? Ist das so?
Ja, also ich glaube, es ist immer auch wichtig.
Also sehr provokativ, ne? Also ich bin jetzt nicht der Meinung, dass Brian Behrendt jetzt nicht mehr da ist.
Ja, klar, nee. Also der wird natürlich gebraucht, weil du hast eine ganz andere Möglichkeit nochmal, kannst im Training ganz anders trainieren, hast eine andere Konkurrenzsituation und wir sind ja auch aus Sicht des HFC immer noch in der Anfangsphase einer Serie, in der Anfangsphase der Stabilisierung. Also jetzt müssen wir noch Münster abwarten, dann kommt Freiburg und wir sehen, wie eng das alles ist. Also es wäre schon gut, wenn er rechtzeitig und schnell zurückkommt.
Was mich auch erstaunt oder erstaunt hat, ist, dass die Mannschaft momentan so gut ohne Alias Zazar auskommt. Zumindest jetzt in den beiden Spielen gegen Lübeck und Dresden hat man nicht das Gefühl gehabt, dass er vermisst wurde. Ne? Gegen Dresden kam er dann jetzt ja auch erst dann in der 90. Minute rein.
Genau, gegen Lübeck hat er noch
schon 5 Spiele verpasst.
Ja, hat er noch Oberschenkelprobleme gehabt. Da wollte man auch auf Nummer sicher gehen, weil Halle ja geführt hat. Da gab es keinen Grund. Und ja, er war ein bisschen überrascht, glaube ich. Ich habe mit ihm vor dem Spiel, so 2 Stunden vorher war ich da, auf dem Rasen gestanden, haben wir uns ein bisschen unterhalten. Und das erstmal, wie er ausgesprochen wird. Aljas Zazar. Ne, nicht Zazar, sondern Zazar. Aljas Zazar. Das ist sozusagen die richtige Aussprache. Sein Papa Roman war auch im Stadion. Übrigens auch, lass mich den Schlenk erlauben, von Lofolomo, die Eltern, der Bruder Jordi, also viele HFC-Spieler, auch von Philipp Schulze waren die Eltern da. Also es war wirklich Wahnsinn, dass die alle mit dabei waren. Zurück zu Sazar. Er wird definitiv noch gebraucht werden in dieser Saison, aber es ist halt so, never change a winning team, und das trifft gerade ihn.
Ja, und der HFC kann sich ja vielleicht auch schon mal darauf vorbereiten, wie das dann vielleicht in der nächsten Saison ist ohne Alias Sazar, weil ich vermute, da hat sich auch nichts geändert, dass es eher schlecht aussieht, dass man den behalten kann.
Abwarten, aber müssen wir mal nachfragen, genau.
Schauen wir mal, wissen wir aktuell noch nicht. Ist ja auch noch ein bisschen Zeit, also 10 Spiele hat er noch, die er auf jeden Fall für den HFC bestreiten kann. Wir gucken mal ein bisschen, was die Konkurrenz gemacht hat. Die hat dieses Mal nicht so wirklich für den HFC gespielt. Umso wichtiger war es, dass der HFC eben diesen Sieg da geholt hat. Von den Mannschaften, die in der Tabelle hinter dem HFC stehen, hat nur Freiburg 2 verloren. Mhm. Lübeck spielt unentschieden gegen Saarbrücken. Duisburg gewinnt gegen Dortmund 2 und Mannheim schlägt überraschend Tabellenführer Regensburg. Bleibt aber trotzdem 4 Punkte hinter dem HFC, weil der HFC ja nun mal auch gewonnen hat. Aber weil Bielefeld nur unentschieden gespielt hat, zieht der HFC an der Arminia vorbei und ist seit einer halben Ewigkeit erstmals nicht mehr 16.
Und du hast letzte Woche noch so nach außen gestellt, ne? immer 16. Siehst du, es geht Schritt für Schritt nach oben.
Jetzt ist der nächste, ist dann Ferl mit 5 Punkten Vorsprung, glaube ich.
Ne, 6 Punkte, glaube ich. Die haben 37, Halle hat 31. Punkte, das war gut, okay. Dieses 0-0 aus HFC-Sicht, weil dadurch Ferl noch nicht ganz raus ist aus dem Abstiegskampf.
Ich finde es ein bisschen beruhigend, auch wenn es natürlich nicht viele Punkte sind, aber dass man auch jetzt schon nochmal eine Mannschaft zwischen sich und die Abstiegsplätze.
Das stimmt, die damit drin sind, aber du siehst, es war extrem wichtig, weil Duisburg und Mannheim gepunktet haben und es ist noch nichts gewonnen. Also der HFC kann quasi sich einen Ausrutscher erlauben und dann sind es immer noch 9 Spiele, ne? Also 31 Punkte werden definitiv nicht reichen. Also der HFC braucht, würde ich schon sagen, weil Duisburg, Mannheim schätzt sich stark da unten ein, mindestens noch 4 Siege und vielleicht 2-3 Unentschieden.
13 Punkte hat der HFC in dieser Rückrunde, in diesem Jahr bisher geholt. 9 davon zu Hause, 4 auswärts. Und nach den beiden Heimsiegen gegen Lübeck und Dresden muss der HFC am kommenden Samstag um 16.30 Uhr dann erstmals wieder auswärts ran bei Preußen Münster, die in diesem Jahr noch kein Pflichtspiel verloren haben. Seit 9 Spielen ungeschlagen in der Rückrundentabelle der dritten Liga auf Platz 1. Sollte sich der HFC da die Reisekosten sparen, Stefan? Wieder ganz provokativ.
natürlich nicht, weil Halle, wir haben es angesprochen, auch Niklas Kreuz hat mir das erzählt, diese 2 Siege, 2-0, du fährst mit einem ganz anderen Gefühl nach Münster. Wenn du jetzt diese beiden Partien verloren hättest, wollen wir uns gar nicht ausmalen, was da für eine Stimmung geherrscht hätte in Halle, dann wäre es sicherlich nicht so prickelnd gewesen, aber so sollte man da frohen Mutes hinfahren und du weißt es ja, ich habe noch nie auf was anderes getippt anscheinend, hast du ja alles verfolgt, als auf den Sieg für den HFC. Ich traue ihm das nach wie vor zu. Das war auch gegen Ulm so, ne? Da war alles für Ulm, die waren super drauf und alle dachten, die sind so heimstark und dann gab es auf einmal diesen 3-2 Auswärtssieg. Also warum nicht? Ich bin da ganz entspannt.
Ja, und Münster, wie gesagt, ist die beste Mannschaft der Rückrunde, aber wie du es gerade auch schon angedeutet hast, also wenn nicht jetzt, wann dann? Ne? Also wenn der HFC jetzt nun mal gerade 2 Spiele so gewonnen hat auf diese Art und Weise, dann könnte es ja gut und gerne auch mal in Münster klappen. Und ein Funfact aus dem Kuriositätenkabinett habe ich noch für dich. In der ganzen Drittligasaison bisher hat Münster erst einmal zu Hause verloren. Weißt du, gegen wen?
Weiß ich nicht.
Gegen Waldhof Mannheim am 5. Spieltag.
Okay.
Die auswärts schwächste Mannschaft der Liga. Also zeigt uns wieder, in der dritten Liga ist alles möglich. Also kann auch der HFC gut und gerne in Münster gewinnen. Letztes Wochenende hat Münster in Aue mit 3-2 gewonnen. Knapp und auch durch ein spätes Tor. Das goldene Tor in der 81. Minute, also fast wie beim HFC, fast ähnliche Zeit, hat ein alter Bekannter des HFC gemacht.
Dominik Stecik, genau, der ist wieder zurück in Deutschland.
Und hat dann auch sein erstes Tor jetzt für Münster. War das, glaube ich, im dritten oder vierten Spiel. Also da kann sich der HFC freuen, dass mal wieder ein ehemaliger Spieler gegen den HFC spielt. Wir drücken die Daumen, dass es kein Gegentor gibt von Dominik Stecik. Auf wen, abgesehen von Stecik, gilt es denn bei Münster besonders zu achten? Wen kannst du da hervorheben?
Naja, also Münster ist brutal eingespielt. Das haben sie schon gezeigt in der letzten Saison, als sie aufgestiegen sind in der wirklich starken Regionalliga West. Und sie haben halt einen riesen Vorteil. Sie haben vorne 2 Knipser, ne? Mit Bad Matz und mit Grodowski. Beide kommen auf 27 Tore. Der eine hat 14, der andere 13. Das ist eine brutal gefährliche Offensive. Und du hast es angesprochen, sie sind heimstark. Sie schwimmen auf eine Erfolgswelle und sie peilen, auch wenn sie es nicht aussprechen werden, ähnlich wie Ulm, den direkten Durchmarsch an. Und das ist schon wirklich bemerkenswert, wenn Mannschaften wirklich zusammen wachsen und punktuell verstärkt werden. Das war letztes Jahr bei Elversberg der Fall. Und egal, ob jetzt Ulm oder Münster aufsteigen oder nicht, ist es trotzdem beeindruckend, wie ein Regionalligist diese dritte Liga so beherrschen kann.
Ja, und irgendwie auch wieder so ein Punkt, warum der HFC dann vielleicht wieder etwas weiter unten steht, als man das gerne wollte. Weil dann eben die Aufsteiger, von denen man ja vielleicht erwarten könnte, dass sie dann ja auch gegen den Abstieg spielen, auf einmal wieder um den Aufstieg spielen. Also letzte Saison sind, habe ich nochmal geschaut, zwei Aufsteiger direkt auch wieder abgestiegen. Einer ist durchmarschiert und der andere war dann sicher irgendwo in der Tabellenmitte.
So ist es. Also ich meine, Lübeck, die Nordaufsteiger sind immer ein bisschen schwach, so auch in dieser Saison, aber der Rest, West und Südwest, bärenstark. Und auch Unterhaching macht es richtig gut.
Dann schauen wir nochmal zurück auf das Hinspiel gegen Münster in Halle. 1:4 Niederlage. Da hatte Sven Müller ja einen rabenschwarzen Tag. Zwei große Patzer, die da auch für die ersten Tore geführt haben, zu den ersten Toren geführt haben.
Aber auch Pech, weil er hatte gleich danach den langen Abschlag und der hätte fast, wenn der Ball nicht an die Latte gegangen wäre, zum Ausgleich geführt. Aber gut, das ist schon wieder vergessen bei dir. Alles klar.
Okay, na ja, gut, so werde ich hier geframed. Was ist denn bei dir noch aus dem Hinspiel hängen geblieben, außer dem langen Abschlag von Sven?
Oh, was ist denn noch hängen geblieben?
Und vielleicht auch irgendwas, was der HFC fürs Rückspiel irgendwie für sich nutzen kann.
Ja, ich kann mich daran erinnern, dass es, glaube ich, vor einem anderen Gegentor, da war der HFC gut in so einer Pressing-Situation, aber sie packen nicht entscheidend zu. Münster konnte sich befreien und dann war es schon geschehen. Und die Stimmung war nicht so toll danach. Danach habe ich auch ein Interview geführt mit, also am Montag dann, so ein Einzelinterview nochmal mit Ristić und mit Sobotzik, weil die Situation sehr angespannt war. Saisonstart ging voll daneben. Und danach kam aber, glaube ich, dann ein Sieg, oder? Dann kam der Sieg in Freiburg, genau.
Der Sieg in Freiburg, der kam doch ganz spät erst.
Kam der nicht nach Münster? Muss ich gucken. Warte, erzähl du weiter, ich gucke nach. So, nach dem Münsterspiel, oh, hat man noch verloren gegen Regensburg, hast du recht, dann kam der Sieg gegen Ulm und gegen Köln, okay, alles klar, hast du recht, Freiburg auf jeden
Fall. Freiburg war ja erst Anfang diesen Jahres.
Stimmt.
Also der HFC hat in dieser Drittligasaison schon des Öfteren zwei Siege in Folge geschafft, Stefan, jetzt gerade wieder, drei aber noch nie. Jetzt will ich von dir wissen, warum klappt es am Samstag in Münster mit dem dritten Sieg in Serie?
Weil der HFC weiter defensiv stabil steht, weil dieser gemeinsame Mannschaftsabend nochmal ein paar Prozent freigekitzelt hat und weil Münster nicht so wenige Niederlagen zu Hause kassieren kann. Eines einfach zu wenig, das werden am Ende mindestens zwei sein.
Dann hast du schon gesagt, der HFC wird gewinnen. Wie geht's aus? Wer schießt die Tore und bist du irgendwie wieder zu hören in diesem Ganzen?
Ich bin nicht zu hören, aber ich tippe auf ein 3:1 für den HFC.
So wie gegen Dynamo, das war auch dein Tipp.
Ach, war das auch mein Tipp, ja. 3:1. Das ist mein Standardtipp jetzt sozusagen. Also ja, genau. Na, diesmal gibt es ein Gegentor, aber es ist ein Eigentor. Und die Tore schießen Bonga, Baumann und Berko.
Ich würde mich auch freuen,
B.
wenn Brian Behrendt. Ja, genau. Und dann, ich hätte noch ein B.
Na, der macht das Eigentor, Behrendt.
Doppel-B. Ja gut, der wird ja wahrscheinlich noch nicht wieder mit dabei sein. Oder vielleicht doch, wir werden es sehen. Aber ich bin immer noch total fasziniert von diesem Video von Brian Behrendt aus Bielefelder Zeiten mit diesen Fernschüssen. Also ich bin auch wirklich der Meinung, wenn er wieder zurückkommt, dann soll die den bitte die Freistöße aus so 30, 40 Metern schießen lassen. Also das waren ja wirklich Hammer-Dinger.
Naja, das hat er auch angekündigt. Das wird er sicherlich auch, wenn es die Situation zulässt, auch einfach einfordern. Da bin ich mir relativ sicher. Da hat er die Erfahrung über Tunay. Denen ist klar machen, du hast schon so viele geschossen, jetzt zeige ich dir mal, wie es funktioniert.
Wir hoffen drauf, dass das klappt und hoffen drauf, dass der HFC sich gut in Münster schlägt. Und wenn er nur einen Punkt mitnimmt, dann wäre das ja vielleicht auch schon nicht so schlecht. Jeder Punkt zählt im Kampf um den Klassenerhalt. Ich danke dir, Stefan,
gerne,
für heute. Und für euch habe ich wie immer noch den Hinweis, wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch gerne diesen Podcast bei Apple, bei Spotify geht das zum Beispiel. Und auch sonst überall sind wir eigentlich zu finden. Natürlich auch in der ARD-Mediathek und auf unserer Website mdr.de, dort im Sport. Und außerdem gibt es natürlich immer noch die Facebook-Gruppe, die heißt ebenfalls Bartkurvenversteher und dort könnt ihr wirklich sehr gerne beitreten und mit uns dort über den HFC diskutieren. Vielen Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Bartkurvenversteher, der MDR Sachsen-Anhalt HFC-Podcast.